Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit herzlich willkommen beim Büchermarkt. Er wurde als erster Russe mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, Iwan Bunin. Heute vor 150 Jahren wurde dieser Meister der literarischen Kurzform geboren. Wir erinnern an ihn, zumal der Schweizer Dörlemann Verlag nun wieder einen neuen Erzählungsband von Bunin herausgebracht hat. Dazu kommen wir gleich. Eine Art Erinnerung ist auch das Buch von Marco Martin mit dem Titel »Die verdrängte Zeit«. Der Journalist und Autor Marco Martin ist ein Kind der DDR. 1970 im sächsischen Burgstädt geboren, siedelte er im Mai 1989 in die Bundesrepublik über. In seinem Buch begibt sich Martin auf Wiederentdeckungstour durch sein ehemaliges Land, das kurz nachdem er es verlassen hatte, unterging. Vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens, so lautet der Untertitel. Und genau darum geht es. Werke von DDR-Schriftstellern, Musikern oder Filmemachern wieder in Erinnerung zu rufen und in das gesamtdeutsche kulturelle Gedächtnis einzuspeisen. Ob Marco Martin in dieser Hinsicht eine überzeugende Auswahl getroffen hat, sagt Ihnen Ralf Gerstenberg.
Die DDR-Kultur ist mit dem sozialistischen Staat zwar nicht untergegangen wie die Bordkapelle mit der Titanic, doch im wiedervereinigten Land wurde sie größtenteils ausgesondert, vergessen und verdrängt. So wie niemand mehr Trabant oder Wartburg fahren wollte, wollte auch keiner mehr DEFA-Filme sehen, Ostbands hören oder Gedichte und Geschichten lesen, die von einem nicht mehr existierenden Land erzählten. Ein wichtiger Teil der Kultur des Ostens ist zudem erst nach dem Mauerfall oder nur in zensierter Form an die Öffentlichkeit gelangt. Sie hatte, wie Marco Martin schreibt, nie eine Chance, Teil des kollektiven Gedächtnisses zu werden. Dieses gesamtdeutsche kollektive Gedächtnis will Martin jetzt mit seinem Buch »Die verdrängte Zeit« etwas auffrischen.
Nicht als sinnloser Akt irgendeiner moralischen Wiedergutmachung, sondern mit einer Entdeckerfreude, die das Ästhetische nicht ausspielt gegen Politisches und sich bewusst ist, dass die Bilder eines Landes eigentlich immer nur Fragmente sein können. Dafür braucht es weder eine Gegengeschichte noch einen alternativen Kanon und schon gar nicht den Wahn, Vollständigkeit zu liefern oder mittels Kunstwerken irgendeine These zu beglaubigen. Neugier genügt vollauf.
Als neugierigen jungen Mann porträtiert sich der Autor gleich zu Beginn seines Buches selbst, wie er 1990 in Westjeans und Turnschuhen im Flur des DDR-Schriftstellerverbandes in Kisten mit ausgesonderten Büchern und Schriften kramt und von der Sekretärin mürrisch zur Eile gedrängt wird. Auch im Fortlauf des Textes wird Marco Martin immer wieder Biografisches einfließen lassen, wird vom Leben als jugendlicher Ausreiseantragsteller berichten, von Hilfsarbeiterjobs, von einem Briefwechsel mit Eva Strittmatter. Das Selbsterlebte verknüpft Martin mit Rezeptionserfahrungen, wobei das Mäandern und Assoziieren erklärtermaßen Programm ist. Nach einer etwas weitschweifigen Einleitung beginnt er seine Entdeckungsreise mit dem ostdeutschen Fänger im Roggen, Ulrich Plenzdorfs Stück »Die Leiden des jungen W.« Über dessen Protagonisten Edgar Vibeau schreibt Martin:
»Was wäre wohl Edgars Urteil über Heiner Karos Legende von Paul und Paula gewesen, für die Ulrich Plenzdorf das Drehbuch geschrieben hatte? Sogleich nach dem Kinostart 1973 war die unkonventionelle Liebesgeschichte zum DDR-Kultfilm avanciert, während die Pudis, deren Filmsongs Plenzdorf ebenfalls getextet hatte, zur populärsten Rockband aufstiegen. Durchaus möglich, dass Edgar die bald staatsoffiziell gewordenen und verlässlich auf FDJ-Konzerten aufspielenden Pudis herzlich verachtet hätte. Ähnlich wie unangepasste Jugendliche nach ihm, späte Hippies, Gammler und frühe, von der Stasi kujonierte Punks.«
So kommt Marco Martin von den Leiden des jungen W. über einen Schwenk zu DDR-Rock und Subkultur zum Film »Die Legende von Paul und Paula«, um anschließend nach einem kleinen Exkurs über verbotene DEFA-Filme wiederum bei Plenzdorf und seinem grandiosen Monolog eines stotternden Rolling Stones-Fans »Kein runter, kein fern« zu landen. Das sind manchmal ein paar Drehungen zu viel, funktioniert aber oft auch ganz gut, nämlich dann, wenn die Erinnerungspartikel ineinander greifen wie in einem Puzzle und so für einen Moment ein atmosphärisches Bild vom Alltagsleben und dessen Spiegelung in DDR-Kunstwerken, Romanen, Gedichten, Filmen, Musikstücken entsteht. Am besten gelingt das, wenn Martin sich Zeit nimmt, weil ihm ein Werk besonders wichtig erscheint. Etwa bei Volker Brauns Unvollendeter Geschichte oder Rainer Kunzes Prosaband Die wunderbaren Jahre, in dem der Staatsideologie nichts ähnlich Rigides oder Homogenes entgegengestellt wird, wie es heißt, sondern etwas viel Subversiveres.
Ironie, Sinn für Schönheit und lebensweltliches Tohuwabohu, das sich jeder Zurichtung verweigert. Keine plakative Gegenkultur wurde hier propagiert, sondern ein Anders, auch ein stiller Sein. Wenn es denn eine Absicht gegeben hatte, dann vielleicht jene, die seelischen Verheerungen, die das sozialistische Menschenbild und der auf kollektiven Gehorsam getrimmte neue Mensch verursacht hatten, möglichst präzise zu beschreiben und so individuelle Wege einer Resistenz anzudeuten.
Bei der Auswahl der vorgestellten Künstler und Werke folgt Marco Martin konsequent subjektiven Kriterien. Nicht Heiner Müller, dessen eisengehämmerter Majuskelsprache er wenig abgewinnen kann, wird hier gehuldigt, sondern dessen Frau, der 1966 durch Suizid aus dem Leben geschiedenen Lyrikerin Inge Müller. Büchner-Preisträger Durst Grünbein findet nicht einmal Erwähnung. Die Prenzlauer Berg-Avantgarde, laut Martin eine Inzuchtwelt, wird ebenfalls ignoriert. Peter Hax, Wolfgang Hilbig, Gerd Neumann, alle nicht so Martins Ding. Aber kann man deshalb diese zum Teil sehr prägenden Autoren in einem Buch über die Kultur des Ostens einfach links liegen lassen? Marco Martin?
Kunst als Geschmackssache. Weshalb eigentlich nicht? Es hätte nichts Anrüchiges. Denn nicht jeder wird ein Fan der sogenannten DEFA-Ästhetik mit ihrer zum Teil argen Parabelhaftigkeit und theatralischen Dialogführung sein. Manche mögen Biermann aufgrund seines mitunter dröhnenden Me, Myself and I noch immer nicht ausstehen können. Doch, so what? Jedem nach seinem Pläsier. Weshalb jedenfalls sollte 3 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR Subjektivität ein Manko sein?
Mit diesem Ansatz entscheidet sich Marco Martin für ein zwar inspiriertes, doch auch sehr bruchstückhaftes Bild der DDR-Kulturszene. Dass er für die DEFA-Indianerfilme mit Gojko Mitic ebenso eine Lanze bricht wie für die Spionageromane von Wolfgang Schreier, ist sympathisch. Auch sein Bemühen, Künstlerinnen aus dem männlich dominierten DDR-Kulturbetrieb ins Rampenlicht zu rücken. Manchmal wirken seine Ausführungen in ihrer Redundanz jedoch auch ein wenig selbstgefällig. Und warum eine in den letzten Jahren so präsente Geschichte wie die der Familie Brasch noch einmal in aller Breite erzählt werden muss, wenn es ums Verschwinden und Entdecken gehen soll, ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Die verdrängte Zeit von Marco Martin ist eher ein Buch für Leser, die in Westdeutschland sozialisiert wurden oder nach dem Mauerfall erwachsen geworden sind. Wer in und mit dieser Kultur aufgewachsen ist, wird nicht allzu viel Unbekanntes entdecken und so einiges vermissen.
Ralf Gerstenberg, Marco Martins Buch »Die verdrängte Zeit vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens« ist im Berliner Tropenverlag erschienen. 426 Seiten, 24 Euro. Und nun zu Iwan Bunin. Bis zum Jahre 2003 war der russische Erzähler im deutschsprachigen Raum noch weitgehend ein Unbekannter, obwohl Nobelpreisträger. Aber das war vor 70 Jahren gewesen. 1933 hatte Bunin diese höchste, wenn auch immer wieder umstrittene Auszeichnung erhalten. Dann, im Jahre 2003, begann der Schweizer Dörlemann Verlag mit der Edition seiner Werke. Es erschien zunächst die Erzählung »Ein unbekannter Freund« in der Übersetzung der legendären Svetlana Geier. Und damit begann bei uns der Aufstieg Bunins. Mittlerweile liegt eine 11-bändige Werkausgabe vor. Zum heutigen 150. Geburtstag Iwan Bunins ist nun der Band »Leichter Atem« mit Erzählungen aus den Jahren 1916 bis 1919 hinzugekommen. Uli Hufen zu diesen Erzählungen und ihrem Autor.
Unter den Hauptfiguren in Iwan Bunins Erzählungen sind viele junge Frauen. Sie heißen Tanja, Russja, Nastja, Sonja oder Anna. Sie sind fabelhaft schön und geheimnisvoll und sie werden selten alt genug, um einen Beruf zu ergreifen, eine Familie zu gründen oder Kinder zu bekommen. So wie die Gymnasiastin Olja Meschcherskaja aus der umwerfenden Erzählung »Leichter Atem«, die dem vorliegenden Band mit Erzählungen aus den Jahren 1916 bis 1919 den Titel gibt.
Mit 14 Jahren zeichneten sich bei zarter Taille und schlanken Beinen bereits deutlich die Brüste und all jene Formen ab, deren Zauber noch kein menschliches Wort auszudrücken vermochte. Mit 15 galt sie als Schönheit. Wie sorgfältig einige ihrer Freundinnen sich das Haar legten, wie reinlich sie waren, wie sehr sie darauf achteten, sich sittsam zu bewegen. Sie aber fürchtete nichts, weder Tintenflecke an den Fingern oder ein rot angelaufenes Gesicht, noch zerzauste Haare oder ein entblößtes Knie, wenn sie beim Laufen stürzte. Unmerklich wuchs sie zu einer jungen Frau heran, unmerklich festigte sich ihr Ruf am Gymnasium, und schon gingen Gerüchte, sie sei leichtfertig, sie könne ohne Verehrer nicht leben. Der Gymnasiast Tschetschenschin sei bis zum Wahnsinn verliebt in sie, und sie liebe ihn ebenfalls, sei aber so flatterhaft im Umgang mit ihm, dass er versucht habe, sich das Leben zu nehmen.
Wer sich ein bisschen in der klassischen russischen Literatur auskennt, weiß, dass es von hier nicht mehr weit sein kann bis zur Katastrophe. Liebe, Sex und Tod gehören beinahe zwingend zusammen. Und ein Mädchen, das als flatterhaft gilt, wird selten alt. Selbst Tolstois nachdenkliche Ehebrecherin Anna Karenina musste sterben. Bei Iwan Bunin ist das nicht anders. Doch wie Bunin das Melodrama in Leichter Atem von 1916 auf gerade einmal 12 Seiten entfaltet, das ist nicht nur sprachlich grandios, ökonomisch und berührend erzählt. Es verrät auch, dass in die Geschlechterpolitik Bewegung gekommen war. Bunin war gewiss kein Feminist. Frauen, zumindest aus der Oberschicht, sind bei ihm meist empfindsame, herrliche Geschöpfe. Doch ihr Geschick definiert sich über ihr Verhältnis zu Männern, und wenn sie das Geschehen antreiben, dann nicht mit Gedanken oder Taten, sondern durch ihre Emotionalität, durch ihre Körper und durch das, was Bunin den Zauber nennt, den noch kein menschliches Wort auszudrücken vermochte. Das konnte man auch damals schon altherrenhaft oder reaktionär finden. Aber dann benennt Bunin die männliche Gewalt, der Olja zum Opfer fällt, mit erstaunlicher Offenheit. Als die Schulleiterin dem Mädchen unschickliches Auftreten vorwirft und sie daran erinnert, dass sie vorerst nur eine Gymnasiastin ist, fällt Olja ihr ins Wort und sagt etwas, das ein junges Mädchen bei Tolstoi nicht hätte sagen können.
»Verzeihen Sie, Madame, Sie irren sich. Ich bin eine Frau. Und wissen Sie, wer schuld daran ist? Papas Freund und Nachbar, Ihr Bruder, Alexei Michailowitsch Maljutin. Es geschah im vergangenen Sommer auf dem Lande.«
Wie meist in seinen Sexszenen blendet Bunin auch hier nach dem ersten, in diesem Fall erzwungenen Kuss ab. Aber die Situation ist eindeutig. Der 56-jährige Maljutin mag es für eine galante Eroberung gehalten haben. Nach heutigen Maßstäben war es wohl eher eine Vergewaltigung. Bunin lässt da keinen Zweifel. Das war 1916 vielleicht nicht revolutionär, aber doch gewagt. Zumindest für die Welt, aus der Bunin kam und die er in seinen Werken verewigte. Und genau darum ist Leichter Atem nicht nur ein Paradebeispiel für Bunins Kunst. Die Erzählung gibt auch wichtige Hinweise auf seinen Platz in der russischen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Iwan Bunin wurde 1870 in Woronesch geboren, 500 Kilometer südlich von Moskau. Die Familie gehörte zum verarmten Adel, weshalb Bunin schon früh selbst Geld verdienen musste. Er vagabundierte ein paar Jahre kreuz und quer durch Südrussland und die Ukraine, begann früh Gedichte und Geschichten zu schreiben und fand leicht Zugang zu literarischen Kreisen in Odessa, in Moskau und St. Petersburg. Bunin war schön und gewandt. Das half. Er lernte Tolstoi, Tschechow und Gorki kennen, auch viele jüngere Dichter wie Balmont oder Brjussow. Erste Bände mit Gedichten und Erzählungen erschienen, Bunin wurde mit dem Puschkin-Preis ausgezeichnet und in die Akademie aufgenommen. In den konservativen Kreisen, die hier das Sagen hatten, kamen Bunins lyrische Naturbeobachtungen und seine melancholischen Geschichten über das unaufhaltsam entschwindende russische Landleben gut an. Aber nicht nur dort. Der Sozialist Maxim Gorki nannte Bunin den größten Stilisten der Gegenwart. 1914 war Bunin als Schriftsteller etabliert, wirtschaftlich erfolgreich und zum dritten Mal verheiratet. Endlich glücklich. Dann kam die Doppelkatastrophe aus Weltkrieg und Revolution, die das alte Russland zerstörte und Bunin nach Paris ins Exil zwang. Sein Leben riss in zwei Teile. Was Bunin von der Revolution und von Lenins Bolschewiki hielt, schrieb er Mitte der 20er Jahre in dem bitteren Revolutionstagebuch »Verzweifelte Tage« nieder.
In Friedenszeiten vergessen wir, dass es auf der Welt von solchen Missgeburten nur so wimmelt. In Friedenszeiten sitzen sie im Gefängnis, in der Irrenanstalt. Doch dann kommt eine Zeit, in der das erhabene Volk die Oberhand gewinnt. Die Türen der Gefängnisse und Irrenanstalten werden geöffnet, die Archive der Kriminalpolizei verbrannt und das Bacchanal beginnt. Das russische Bacchanal übertraf alles bislang Dagewesene.
Verzweifelte Tage ist ein faszinierendes Dokument tiefster Enttäuschung, von Verzweiflung und auch von Hass. In den Erzählungen aus den Jahren 1916 bis 1919, die in leichter Atem versammelt sind, spielt die Revolution allerdings keine Rolle. Auch der Weltkrieg blitzt nur gelegentlich in Gesprächen zwischen Bauern auf. Im Großen und Ganzen aber sind das Geschichten, die Bunin genauso auch 10 Jahre vorher oder 20 Jahre später hätte schreiben können und auch schrieb. Fast alle spielen in einem unspezifischen vorrevolutionären Russland, das so bald nur noch in der Imagination von Iwan Bunin existierte. Viele der besten Geschichten sind Liebesgeschichten. Sie erzählen davon, wie Männer jungen Frauen verfallen, wie sie von ihrem Begehren und von dem, was sie für Liebe halten, entweder zu Gewalt gegen die Frauen getrieben werden oder in Trübsinn und Alkoholismus. Changs Träume, Schlingenohren und leichter Atem gehören zu Bunins Meisterwerken. Wie nebenbei demonstriert Bunin dabei immer wieder, warum man ihn schon zu Lebzeiten als Meister der realistischen Beschreibungskunst gefeiert hat. Eine Erzählung mag noch so kurz sein und manche sind wirklich nur ein paar Seiten lang, immer hat Bunin Zeit für Gerüche und Farben und Töne, für das Wetter, für Jahreszeiten und für Landschaften. Dahinter steckte eine grundlegende Überzeugung.
Es gibt keine von uns getrennte Natur. Jede Luftbewegung ist eine Bewegung unseres eigenen Lebens.
Iwan Bunin war ein überzeugter Konservativer. Das betraf seine Politik, das betraf seine Moral und das betraf auch seine Vorlieben in Kunst und Literatur. Aber Bunin war ein kluger Konservativer. Er wusste, was zur selben Zeit auch sein italienischer Zeitgenosse Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ebenfalls Spross eines alten Adelsgeschlechtes, wusste. Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Eine Revolution war mit Bunin nicht zu machen. Für die vielfältigen Strömungen der russischen Avantgarde hatte er genauso wenig übrig. In Bunins Hass auf den Futuristen und Revolutionär Wladimir Majakowski verband sich beides. Aber Veränderung? Durchaus. Man nennt Bunin oft den letzten der großen russischen Realisten des 19. Jahrhunderts. Aber er war ein Realist, der die Moderne in Kunst und Literatur erlebt und verarbeitet hatte. Als Bunin 1933 den Nobelpreis gewann, war das wie alle Literaturnobelpreisentscheidungen auch eine politische. Die Entscheidung für Bunin war eine Entscheidung gegen Maxim Gorki, für einen russischen Emigranten und gegen die Sowjetunion. Die Dichterin Marina Tsvetaeva hielt das für falsch, aber aus einem anderen Grund. Für Tsvetaeva repräsentierte Gorki eine Epoche, Bunin dagegen nur das Ende einer Epoche. Das war klug beobachtet, aber was für ein grandioses Ende das war. Man darf nur hoffen, dass der Dörlemann Verlag mit seiner chronologischen Werkausgabe weitermacht. Mit dem mehrbändigen Roman »Das Leben Arseniews« und dem Erzählungsband »Dunkle Alleen« von 1943 fehlen noch mindestens 2 Hauptwerke Bunins.
Uli Hofen war das. Warten wir also auf weitere Werke dieses großen Stilisten. Der Band Leichter Atem, Erzählung 1916 bis 1919 von Iwan Bunin, ist in der Übersetzung aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg im Zürcher Dörlemann Verlag erschienen. 288 Seiten, 25 Euro. Gerade wird uns gemeldet, dass der Schriftsteller Guntram Vesper im Alter von 79 Jahren in Göttingen gestorben ist. Das Werk des gebürtigen Sachsen wurde vielfach ausgezeichnet. 2016 erhielt Vesper für sein spätes Romandebüt Frohberg den Preis der Leipziger Buchmesse. In dem mehr als 1000-seitigen Epos verwebt der Autor persönliche Erlebnisse, Reflexionen und Anekdoten mit der deutsch-deutschen Geschichte. Vesper wurde 1941 in Frohburg, einer Kleinstadt südlich von Leipzig, geboren. Im Alter von 16 Jahren flüchtete die Familie in die Bundesrepublik. Nach Buchveröffentlichungen, Hörspielproduktionen und journalistischen Arbeiten entschied sich Vesper, als freier Schriftsteller zu arbeiten. Zunächst schrieb er Gedichte und lyrische Prosa. Und noch eine Meldung, die Berliner Autorin Katrin Rögler wird für ihren Essay Bauernkriegspanorama mit dem Literaturpreis Wortmeldungen am 15. November im Hessischen Rundfunk ausgezeichnet. Dieser Preis der Stiftung Crespo Foundation würdigt kritische Kurztexte und ist mit 35.000 Euro dotiert. Und jetzt gleich nach den Nachrichten kommen die Kollegen von der Forschung zu Wort. Die Lage ist ernst und vieles ist möglich, heißt einer der Beiträge zur derzeitigen Corona-Situation. Mein Kollege Uli Blumenthal wird moderieren und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.